Ganz herzlichen Dank, lieber Pasco. Du hast auf jeden Fall wieder ein Trauma bei mir hervorgerufen. Bei einer dieser Panne war ich auch dabei. Und wir sind nur bis zum Kreisel vorgekommen, also von der Haberstraße bis vor an den Kreisel. Und dann ist das Auto, dieses verrückte Jesus-Taxi, liegen geblieben. Und wir mussten es rumschieben und Jesus verkleidet, schiebt an dem Auto rum. Wir hatten noch eine Praktikantin dabei, eine Theologiestudentin. Die wird sich auch gedacht haben, was machen die? Und ich habe nur gedacht, hoffentlich sieht uns die Gemeinde nicht, die werden uns für verrückt erklären. Aber es war eine tolle Sache. Und man muss auch manchmal für Jesus einfach verrückte Dinge unternehmen. Und wenn man mit dem Pasco unterwegs ist, kann man das auf jeden Fall erleben. Ja, also herzlichen Dank. Aber ich glaube, eins ist auch deutlich geworden, was das nächste Bild uns so zeigen soll, dass wir die gute Nachricht auf eine gute Weise weitersagen sollen, so dass sie für uns stimmig ist, dass sie zu uns als Person passt, aber auch, dass sie bei dem anderen irgendwie ankommt. Sei es, dass sie ihn wachrüttelt, sei es, dass sie auf offene Herzen stößt oder dass sie ihn vielleicht auch ein Stück weit provoziert, so dass er geneigt ist, dagegen zu argumentieren. Aber man kommt einfach dann in das Gespräch über Jesus Christus. Die gute Nachricht auf gute Weise weiterzugeben. Ein paar grundsätzliche Dinge vorneweg. Mit dem nächsten Bild könnt ihr sehen. Man kann sehr viel von Jesus lernen. Lest die Evangelien von Matthäus bis Johannes. Lest, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Wie er seine Botschaft vom Reich Gottes ihnen vermittelt hat. Und da kann man wirklich sehr, sehr viel lernen, wie er das Evangelium wirklich im Herzen hatte, seinen Auftrag gelebt hat mit Herzblut. Und aber immer in die Lebenswirklichkeit der betreffenden Personen oder Gruppen eingetaucht ist, die abgeholt hat. Also Spannendes von Jesus zu lernen. Und das andere natürlich, Ursula, du hast mir auch aus dem Herzen gesprochen, Gebet ist so wichtig. Also bevor wir mit Menschen über Jesus reden, sollten wir mit den Menschen vor Gott über die Menschen reden, nicht? Das ist so sehr, sehr wichtig, dass Gott auch wirken kann. Und das Dritte, man muss auf die heutige Zeit auch achten, das dürfen wir nicht vergessen. Was früher ging, das geht heute oft nicht mehr. Die Zeiten ändern sich und manchmal auch die Einstellung der Menschen. Ich möchte ein Beispiel nennen. Ich bin jetzt auch schon einige Jahre unterwegs im Pastorendienst und im Christsein. Und ich weiß noch, wie wir früher um die Wahrheit gerungen haben, zum Beispiel als junger Christ. Darf ich als Christ bei der Bundeswehr Dienst tun oder sollte ich als Christ Zivildienst tun? Wir haben in der Bibel geguckt, ob wir irgendwas finden dazu, da muss doch eine Wahrheit drinstecken und wir haben uns orientiert an der Wahrheit. Heute, 30 Jahre, 35 Jahre später, merke ich, dass die Wahrheitsfrage ganz anders definiert wird. Die Wahrheitsfrage ist nicht mehr objektiv, wird sie nicht mehr gesehen, sondern subjektiv. Wahr ist, was mir gut tut. Wahr ist, was mir wertvoll ist erstmal und was mich weiterbringt, wisst ihr? Und da verschieben sich dann solche Dinge und deshalb müssen wir uns auch immer wieder darauf einstellen, wie ist die heutige Zeit miteinander unterwegs und von daher dann letztendlich auch mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ich weiß nicht, wer dieses Büchlein kennt oder dieses Magazin. 42 Tage Leben für deine Freunde. Retro Pelli hat es geschrieben. Ich habe schon mal gehört, dass das, glaube ich, früher, Marie-Louise, du wirst das wissen, dass das früher doch in der Gemeinde unter dem Fritz damals in den Hauskreisen besprochen wurde und durchgegangen wurde. Dann machen wir jetzt so ein kleines Update und eine Auffrischung, weil das Buch nach wie vor sehr, sehr gut ist und prägend an dieser Stelle ist. Also dieses Magazin soll uns so ein bisschen zur Hilfe kommen. Das hat einige Impulse dazu, wie können wir die gute Nachricht auf gute Weise weiterbringen. Ein erster Impuls, ihr könnt es hier vorne mitlesen. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus aus Überzeugung. Schaut mal, 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, so ist es gut und so gefällt es Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Gott ist davon überzeugt, dass alle Menschen in seine Gemeinschaft, an sein Vaterherz, dass alle Menschen gerettet werden sollen. Teile ich diese Überzeugung Gottes? Teile ich den Herzschlag Gottes? Das ist so wichtig, dass wir Dinge haben, von denen wir überzeugt sind, weil wovon ich überzeugt bin, ganz allgemein gesprochen, das prägt mein Denken, das prägt mein Reden, das prägt mein Verhalten, es bestimmt auch meine Motivation. Lasst uns immer wieder diese Überzeugung gewinnen und wenn wir sie nicht mehr haben, wenn sie irgendwie verloren gegangen ist, das mag auch menschlich sein, aber dass wir Gott bitten, Herr, hol mich wieder in das hinein, was dein Herzschlag ist. Lass dein Herzschlag auch wieder mein Herzschlag sein. Das ist so der erste wichtige Impuls. Dostojewski, Schriftsteller, hat einen bemerkenswerten Satz gesagt, neben den Büchern, die er ja geschrieben hat, aber er hat mal gesagt, ein einziges Wort, ein einzelner Satz, wenn wir den überzeugend und aufrichtig sagen, dann sagt es bei weitem mehr als dutzende Blätter mit beschriebenem Papier. Und ich dachte, der Mann hat doch wirklich viel Papier beschrieben mit seinen Worten. Und der sagt, ein einziges Wort, ein einzelner Satz, aber aus Überzeugung und aufrichtig gesagt, bewirkt mehr, jetzt sage ich es mal im Sinngemäß, als all meine Bücher, die ich hier mit Papier beschrieben habe. Es ist so wichtig, dass wir das, was wir leben, was wir haben, dass wir eine Überzeugung haben, auch für Jesus Christus, Überzeugung haben für das Reich Gottes. Bist du doch überzeugt davon, weil Gott dich reich beschenkt hat, dass Gott auch andere mit seiner Liebe beschenken möchte? Lass dich neu vom Herzschlag Gottes überzeugen und wenn er nicht mehr da ist, bitte Gott, dass er ihn dir neu schenkt. Ein zweiter Gedanke, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus, so wie es mir entspricht. Psalm 139, du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter, dafür danke ich dir, das erfüllt mich mit Ehrfurcht vor deinem Schöpferhandeln, an mir selbst erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Wir haben es gerade eben so gehört im Interview, manche sind regelrecht begabt, was es heißt, von anderen Jesus zu erzählen. Denen fällt es einfach leicht. Vielleicht, weil Gott sie auch ganz explizit in dieser Richtung begabt hat. Und das ist wunderbar, keine Frage. Aber die meisten sind eben, und ich auch nicht in der Form begabt, evangelistisch zu sein. Und manche machen sich nichts daraus, was andere über sie denken, wenn sie von Jesus erzählen. Da gehört der Pasco so ein Stück weit hinein, wo er dann sagt, wenn plötzlich verlässt ihm dann auch plötzlich der Mut, ne? Und dann merkt man, fängt an zu schwimmen. Aber sie gehen unbeschwerter an die Sache heran. Aber wusstest du, bist du dir persönlich bewusst, dass Gott dir eine besondere Art, einen besonderen Stil mitgegeben hat, mit dem du auf deine Weise, die für dich stimmig ist, mit anderen Menschen über Jesus reden kannst? Ich nenne uns einige Beispiele aus der Bibel. Schaut mal den Petrus an. Petrus, seine Art, mit Menschen zu reden über den Glauben, war oft sehr konfrontativ. Denkt nur an Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Konfrontativ ist er der Sache nachgegangen. Paulus dagegen eher argumentativ. Das war der große Denker, der große Theologe. Die ganzen Briefe, die er geschrieben hat. Apostelgeschichte 17, wo er in Griechenland, in Athen gepredigt hat. Argumentativ hat er versucht, die griechische Philosophie auseinanderzunehmen und den Leuten deutlich zu machen, es gibt noch was Höheres, was Besseres als eure Philosophen, eure Götter, Jesus Christus. Oder Barnabas, heißt schon Sohn des Trostes, der war eher seelsorglich unterwegs, hat den Einzelnen gesehen, um die er sich dann bemüht hat. Oder Johannes Markus, ein wunderbares Beispiel dafür, dass man erst dachte, der ist untauglich dafür. Nicht Paulus hat ihn ausgemustert, der passt nicht rein, den können wir nicht gebrauchen. Barnabas hat sich dann seiner angenommen und aus dem Johannes Markus wurde dann wieder später ein Missionar, der auf seine Weise von Gott gebraucht wurde, um von Jesus zu reden. Oder Hananias, der war so ein Spontaner und einfach für spezielle Aufgaben von Gott gebraucht. Das war so der Special One, nicht? Als Paulus zum Glauben kam, haben sich alle gefreut, aber viele haben sich auch nicht gefreut, weil sie dachten, vor allen Dingen die Christen, weil sie dachten, ist das jetzt nur ein Trick? Dass er sagt, ich bin zum Glauben gekommen, ursprünglich wollte er doch die Christen verfolgen und auslöschen. Ist das nur ein Trick, um reinzukommen in unsere Gemeinschaft, um dann sein ureigenstes Ziel zu verfolgen zu können, die Christen auszulöschen, zu verfolgen? Und da beruft Gott den Hananias, der eben da hineingeht und diese Spezialaufgabe bekommt, zum Paulus zu gehen und ihm zu helfen letztendlich, dass er den Weg in die Gemeinde Jesu findet und zu sehen, dieser Mann ist wirklich zum Glauben gekommen. Ist das? Solche Leute gibt es. Oder Tabitha, die hilfsbereit war in Wort und Tat, aber eigentlich mehr in Taten wie in Worten. Also in der Bibel entdecken wir schon ganz unterschiedliche Typen von Menschen, die Gott auf ihre Art stimmig gebraucht hat, weil sie ihren Stil gefunden haben. Und wie befreien. Und ich glaube, Manuel, als ich dich so erlebt habe, wir haben letzte Woche ja miteinander, wo sitzt du denn jetzt gerade eben? Ah, da drüben. Als wir letzte Woche miteinander gesprochen haben, haben wir erstmal gefreut, wieder einen Biker-Kollege kennenzulernen. Also herzliche Einladung, auch mal hier bei uns dabei zu sein, wenn wir eine Ausfahrt machen und dabei sind, würde mich riesig freuen. Aber ich dachte auch, wenn ich dich heute so gehört habe, es stimmt eigentlich, es ist einfach stimmig, nicht? Schon von deiner Körperfülle her gehörst du zu den Bikern, von deiner Art her, Biker und Bibel, es passt einfach zu dir. Und das meine ich, dass wir unseren Stil finden, mit dem wir von Gott gebraucht werden können. Mach dich auf die Suche, den zu finden. Und dann bist du ganz nah bei Gott und du bist ganz nah bei dir. Und es wird für dich befreiend sein und mehr Mut geben, anderen von Jesus zu erzählen. Dann das Dritte, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus, indem ich mich investiere. Hier ein Bibelwort von Johannes, da war er schon etwas älter. Und dann kommt er hier so väterlich rüber, nicht meine Kinder. Das waren alles erwachsene Leute, die er angesprochen hat. Aber er war halt schon so in der Senioren, im Seniorenbereich und nennt dann die erwachsenen Leute, an denen er den Brief schreibt, meine Kinder. Aber so väterlich er ist, so klar ist er in seiner Aussage. Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen, sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen. Der Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Retro Pelli, der dieses Büchlein geschrieben hat und Pastor aus der Schweiz, ein interessantes Zitat habe ich bei ihm gefunden. Er sagt, erst wenn ich andere Menschen genauso wichtig nehme wie mich selbst. Oh, da habe ich schon aufgehorcht. Also erst wenn ich andere Menschen, also wenn ich dich und dich und dich genauso wichtig nehme wie mich selbst, schreibt er, und mich für ihre Situation, ihr Leben interessiere, erst dann fange ich wirklich an zu leben. Würdet ihr das unterstreichen? Erst wenn ich den anderen genauso wichtig nehme wie mich, fange ich an, wirklich zu leben. Erst dann bin ich nämlich wirklich der Mensch, denn in mir spiegelt sich dann das Bild Gottes. Und darüber habe ich so nachgedacht und ich dachte, der Mann hat gar nicht so Unrecht an dieser Stelle. Gott investiert doch in Menschen. Und weil wir Gottes Ebenbild sind, sollen wir auch in Menschen investieren. Jesus Christus, der Sohn Gottes, investiert in Menschen. Und weil ich ein Jünger Jesu bin, soll ich auch in Menschen investieren. Und damit spiegel ich das Ebenbild Gottes, das ich habe. Vergleicht mir einmal den barmherzigen Samariter, den möchte ich euch gerne ans Herz legen. Was hat er nicht alles in seinen Nächsten investiert? Viele kennen diese Geschichte, die Jesus erzählt. Was würdet ihr sagen, was hat er in seinen Nächsten investiert, der da in Not am Straßenrand lag, wo die anderen, die Theologen und die Priester vorbeigegangen sind und er sich aber um ihn bemüht hat? Er hat erstmal Zeit investiert. Er hat sich im Alltag unterbrechen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach nur so rumgelaufen ist und er gedacht hat, ich habe viel Zeit und jetzt warte ich mal, was da so kommt. Und ach, da liegt ja einer, ach, endlich kann ich mich um jemanden kümmern. Der hatte wahrscheinlich auch einen ausgefüllten Tag, eine ausgefüllte Woche. Und er war unterwegs, was er gedanklich beschäftigt war. Und dann sieht er aber diesen Mann in Not und dann lässt er sich unterbrechen in seinem Alltagsgeschäft. Und wendet sich diesem Menschen zu. Er investiert in einen Notleidenden und indem er Zeit für ihn hat. Zweitens, indem er Taten sprechen lässt. Er hilft ihm auf. Er versorgt ihn erstmal, er guckt, in welcher Herberge er unterkommen kann, er gibt Material, er gibt Geld in dem Sinne, er spricht mit dem Wirt und sagt, jetzt sorg du ihn für ihn, wenn ich von meinem Geschäftsleben zurückkomme, dann werde ich mich wieder um ihn kümmern und bezahle noch, was aussteht. Merkt ihr, wie vielfältig er investiert in diesen notleidenden Menschen? Willst du als Jünger Jesu relevant leben, dann investiere dich in Menschen, in einen Menschen, in zwei Menschen, in andere Menschen. Zeig ihnen so die tätige Liebe Gottes, sei ein Helfer, ein Fürsorger. Ich möchte es einfach so sagen, sei ein barmherziger Samariter oder sei eine barmherzige Samariterin. Wem könntest du heute gesprochen in den nächsten Tagen ein barmherziger Samariter oder eine Samariterin sein? Dich mal unterbrechen zu lassen von deinem Berufs- und Alltagsgeschehen. Ein Viertes, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus, indem ich mich für andere interessiere. Hoppla, haben wir das ja gerade eben schon besprochen mit Punkt 3? Nicht so ganz. Ich möchte es ganz kurz erläutern, lese aber erstmal den Bibelvers. Als Jesus die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagt er zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bietet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Ihr Lieben, Jesus hat die Menschen, das wissen wir, nicht oberflächlich wahrgenommen. Investieren, das, was wir vorhin gerade gehört haben, das Investieren entspringt einem wirklichen Interesse an dem anderen Menschen. Dann ist es nicht aufgesetzt, dann wirkt es ehrlich und echt. Und dein Nächster merkt es sofort, ob du wirklich Interesse an ihm hast. Da kannst du nicht so viel investieren, wie du willst. Wenn er merkt, du hast kein wirkliches Interesse an seiner Person, an seiner Lebenswirklichkeit, dann wird er sich, wie ich es immer mal gesagt habe, du weißt du was, bei dir fühle ich mich wie ein Bekehrungsopfer. Du willst eigentlich nur mich zu etwas bringen, hast aber kein echtes Interesse an mir. Und hier können wir wieder von Jesus lernen, nicht? Dass er immer Interesse hatte, erstmal an der Person, an der Lebenssituation des Menschen. Und nicht nur das Ziel vor Augen hatte, Hauptsache wieder jemanden für das Reich Gottes gewonnen. Ich könnte jetzt ein schönes Beispiel nennen, ihr lest zu Hause einfach mit dem Zachäus, dann habt ihr das an dieser Stelle. Jesus sucht Erntehelfer, die sich dadurch auszeichnen, dass sie an anderen Leben Interesse haben. Und jetzt kommt fünftens. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus erzählend. Römerbrief. Sie können sich aber nur zu ihm bekennen, wenn sie vorher zum Glauben gekommen sind. Und sie können nur zum Glauben kommen, wenn sie die Botschaft gehört haben. Diese Botschaft aber können sie nur hören, wenn sie ihnen verkündet worden ist. Ich glaube, das wissen wir und das ahnen wir und das merken wir auch immer wieder. Worte ohne Taten sind oft leere Phrasen. Oft leere Phrasen. Aber Taten ohne Worte, was ist das denn? Taten ohne Worte, das bleibt oft nur für sich. Das heißt, jeder interpretiert die gute Tat, die ich getan habe oder erlebt habe, einfach nur für sich. Aber es gibt keine Verständigung über diese gute Tat. Dass ich ihm, dem anderen nicht sagen, warum ich die gute Tat für ihn getan habe. Und dass der andere nicht weiß, warum ich diese gute Tat für ihn getan habe. Also Taten ohne Worte bleiben oftmals nur für sich und jeder interpretiert es einfach nur für sich. Aber der Glaube kommt, indem ich die Botschaft erzähle, indem ich rede, indem wir kommunizieren, indem ich auf Jesus hinweise. Ich möchte euch ein schönes Beispiel nennen, Apostelgeschichte 26. Also ich möchte euch fast ermutigen, euch heute Nachmittag mal hinzusetzen, gute Tasse Kaffee, gute Tasse Tee, Beine hoch, Bibel auf den Schoß oder Smartphone und lest mal Apostelgeschichte 26. Ich erzähle es euch in kurzen Zügen. Paulus ist vor dem König Agrippa und muss sich verantworten für den Glauben. Und jetzt sagt Agrippa zu ihm, es ist dir erlaubt, für dich selbst zu reden. Stellt euch das mal vor. Und Paulus merkt sofort, das ist ein Türöffner. Es ist dir erlaubt, sagt der König Agrippa, von dir selbst zu reden. Paulus kriegt diese Erlaubnis und wie reagiert er dann? Was macht er mit dieser Chance? Was macht er mit dieser offenen Tür? Jetzt kann er von Jesus erzählen. Holt er sich den Römerbrief und sagt, ah, Moment, da habe ich gerade neulich was meinen Gemeinden geschrieben, den sogenannten Römerbrief, den lese ich dir jetzt mal, lieber König Agrippa, vor. Es sind nur 16 Kapitel. Du hast doch Zeit. Er gibt auch keine theologischen Richtigkeiten weiter, sondern erzählt aus seinem Leben. Er erzählt, wie er vorher unterwegs war. Er erzählt, wie ihm Jesus begegnet ist und erzählt, was das mit ihm gemacht hat und was ihm das bedeutet hat. Und jetzt hochinteressant, deshalb bitte ich euch, dass ihr das mal nachlest, wie diese Begegnung endet. Ich möchte sie euch vorlesen, weil es so in der Bibel steht, in neueren Übersetzungen. Agrippa aber sprach zu Paulus, es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Die Antwort von Paulus ebenso beeindruckend. Paulus aber sprach, ich wünschte vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin. Ein Jünger Jesu, nicht? Und dann fügt er noch hinzu, ausgenommen meiner Fesseln. Wunderbar, oder? Einladend, also von Jesus erzählen. Das führt mich dann schon zum sechsten Impuls. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus einladend. Der Herr sagte zu ihm, Dann gehe auf die Landstraßen, an die Zäune draußen vor der Stadt, wo die Landstreicher sich treffen, und dränge die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Jesus erzählt diese Begebenheit, dass Menschen eingeladen sind. Er erzählt aber auch, dass die Menschen dann diese Einladung nicht annehmen und dass sie irgendwelche Gründe finden. Keine Zeit, kein Interesse oder fadenscheinige Gründe, wo man spürt, das ist nicht echt, was er mir als Entschuldigung bringt. Er will im Grunde einfach nicht sich damit beschäftigen oder will sich nicht einladen lassen für Jesus oder für den Glauben. Und das ist oft auch unsere Erfahrung, nicht? Und das enttäuscht uns ja uns auch oft. Und gerade umso näher uns die Menschen sind und Herzensmenschen für uns sind, umso mehr enttäuscht es uns, wenn wir sie einladen und wir erleben nicht die nötige oder gewünschte Resonanz. Aber trotz aller Enttäuschungen sollten wir nicht aufhören, einzuladen. Schaut mal die Begründung von Jesus. Die Begründung von Jesus lautet: Ich will, dass mein Haus voll wird. Ich will, dass mein Haus voll wird. Und zwar voll von Menschen, die ihr Leben mir anvertrauen. Bist du frustriert und enttäuscht, dass Menschen, die du eingeladen hast, nicht über Gott und ihr Leben nachdenken wollen? Und du merkst, dass ihnen andere Dinge wichtiger sind, dass sie andere Prioritäten haben. Ich möchte lernen an dieser Stelle, dass ich es nicht persönlich nehme. Ich kenne das auch, dass ich es dann oft so persönlich genommen habe und denke, habe ich irgendwas jetzt verkehrt gemacht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Kann sein, natürlich, dann bitte ich Gott, dass er es mir zeigt. Aber oftmals liegt es einfach bei dem Gegenüber, dass er nicht kann, dass er nicht will, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Es hat erstmal gar nichts mit mir zu tun. Und sich davon frei zu machen und nicht persönlich davon betroffen oder verletzt sich zu fühlen, das ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dran zu bleiben, zu sagen, Herr, hilf, dass der Gegenüber, der sich jetzt nicht einladen lässt, dass er später, oder führe ihn so, dass er später irgendwann diese Einladung zu einem Leben mit dir einnimmt, aber jetzt zeige mir doch, wen ich jetzt und heute neu einladen könnte, für den ich ein guter Wegweiser, ein guter Wegbegleiter zu einem Leben mit dir sein könnte. Bleiben wir nicht beim Frust, bleiben wir nicht bei der Enttäuschung stehen, nehmen wir sie mit hinein in unser Gespräch vor Gott. Und bitten, dass Gott uns hier neue Türen öffnet, so wie er dem Paulus die Tür beim König Agrippa geöffnet hat. Er kann und will er auch in unserem Leben tun. Und ein letztes, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, sagt Jesus. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. Jerusalem, ganz Judäa, Samarien, bis ans Ende der Welt. Ich sage jetzt an dieser Stelle nichts weiter dazu. Der Erich, mein Kollege, hat letzten Sonntag über eine halbe Stunde lang darüber gepredigt, inspiriert zu sein, in der Kraft des Geistes Gottes anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Dann verweise ich einfach, Erich, auf deine Predigt. Die ist es wert, ein zweites, ein drittes Mal gehört zu werden. Ja, und damit zum Schluss alles auf einen Blick noch einmal. Ihr könnt es hier vorne mit einem Bild sehen. Ihr könnt es auch in diesem Heft vertiefend lesen oder ihr könnt hinten das Handout mitnehmen, da steht es auch nochmal drauf zur persönlichen Betrachtung nochmal oder sprecht im Hauskreis darüber. Ihr könnt es hier vorne jetzt nochmal sehen. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus aus Überzeugung, so wie es mir entspricht, indem ich mich investiere, indem ich mich für Menschen wirklich interessiere, erzählend, einladend in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte dich fragen, welcher dieser 7 Impulse spricht dich besonders an? Dann verfolge doch bitte einfach diesen einen Impuls und sag dir nicht, oh, ich sehe die ganzen 7 Punkte und das ist eine Überforderung und zu viel. Nein, such dir den raus, den Gott dir heute Morgen aufs Herz legt und sagt, Herr, an diesem Punkt bitte ich dich, lass uns beide miteinander weiterkommen an dieser Stelle. Und dann möchte ich euch fragen, ob euch was auffällt an der Reihenfolge dieser 7 Punkte. Ich habe die nicht so aufgestellt, hat Reto Pelli so aufgestellt in seinem Büchlein. Aber die ersten beiden Impulse betreffen nur dich als Person und sonst niemanden. Da kommt keine andere Person mit ins Spiel, außer Gott vielleicht, aber nicht ein anderer Mensch. Sie betreffen nur dich, die ersten 2 Impulse, nicht? Herr, ich möchte neu aus Überzeugung von dir reden lernen. Und Herr, ich möchte entdecken, wie es zu mir passt und für mich stimmig ist. So könnten wir doch mal anfangen. Da muss ich noch gar nichts erzählen, muss ich noch gar keinen Kontakt knüpfen. Muss ich noch gar nicht auf die Straße oder sonst irgendwo hin oder mich wieder ins verrückte Jesus-Taxi setzen. Einfach nur mal mich als Person mit diesem Thema beschäftigen. Und dann die zweite Impulse, ihr seht es an den blauen Linien, 3 und 4. Die nächsten zwei Impulse legen den Schwerpunkt dann auf den Nächsten, eben auf den dir Naheseienden, dem ich mit Liebe und Interesse begegne. Für wen sollte ich in den nächsten Tagen mal Zeit haben? Mich mal unterbrechen lassen? Und sei es nur für eine Tasse Kaffee. Interessiere mich für die Menschen. Wer könnte heute dir dein Nächster sein? Und dann folgt erst das, was wir immer so gleich an den Anfang setzen. Was uns immer so gleich in den Kopf schießt. Was wir uns immer gleich in den Vorstellungen so ausmalen. Ja, ich muss von Jesus erzählen. Und ich sollte auch noch Leute einladen. Wir denken immer sofort an Punkt 6 und 7 und vergessen eigentlich die ersten Punkte. Und wisst ihr, erzählen von Jesus und einladen von Jesus bringt deshalb oft auch keine Frucht, weil uns die Überzeugung fehlt. Weil wir nicht wissen, wie es stimmig ist für uns, von Jesus zu erzählen. Weil wir uns nicht wirklich um die Menschen interessieren, sondern eigentlich nur sehr stark um uns drehen. Und weil wir nicht bereit sind, uns zu unterbrechen zu lassen, um einem anderen einmal Zeit und Kraft und Geld, Material zur Verfügung zu stellen. Tu dir und deinem Nächsten was Gutes, damit möchte ich schließen. Lebe die gute Nachricht auf jeden Fall zunächst einmal vor. Zunächst einmal vor. Erzähl dann aber auch aus deinem Leben. Und das Letzte, rechne bitte immer wieder auch mit der Kraft des Heiligen Geistes. In diesem Sinne, lebe und lass es uns sagen, auf eine gute Weise unserem Nächsten, was Jesus uns bedeutet. Amen.